Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Tom Westerholt.
Sport machen, fit bleiben, ins Gym gehen, wer das auf die Kette kriegt, regelmäßig, tut schon mal viel für sich. Das Netz sagt uns allerdings, wir sollen dazu auch noch jede Menge Pillen und Pülverchen schlucken, sogenannte Sport-Supplements. Aber bringt das überhaupt irgendwas? Darum geht's in dieser Folge. Wir sprechen mit Claudia Osterkamp, Ernährungsberaterin und Expertin für Sporternährung. Und jetzt mit Tim Hänisch, auch Fachmann auf dem Gebiet, aber auch Personal Trainer, der selbst immer mal zu diesen Nahrungsergänzungsmitteln greift. Hi Tim.
Hi Tom.
Du nimmst selbst Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel. Warum?
Das ist richtig. Ich bin Sportler und wenn ich da merke, dass vielleicht noch irgendwie 2-3% mehr gehen, dann habe ich da Lust drauf. Auch wenn es nicht so ist, dass ich super kompetitiven Sport mache. Aber es ist für mich einfach auch schön, Sachen auszuprobieren.
Welche nimmst du genau und wann hast du damit angefangen?
Momentan nehme ich Kreatin und ich habe eine Zeit lang Ashwagandha genommen und ich habe eigentlich fast immer noch ein Eiweißpulver dabei. Ja. Genau, aber das sind so ein bisschen meine zwei Standard-Supplements, sage ich mal, sind Kreatin und Eiweiß. Und auch noch ein drittes wäre Koffein. Das mache ich auch noch nicht super lange, weil ich irgendwie erst spät an Kaffee gefallen gefunden habe. Aber ja.
Okay, dann lass uns mal für die da jetzt nur Bahnhof verstehen, das Ganze ein bisschen aufdröseln. Was genau ist Kreatin? Das gilt ja als eins dieser Supplements, bei dem der Nutzen auch am besten wissenschaftlich nachgewiesen sein soll. Also was ist Kreatin? Wie funktioniert das? Wofür nehme ich das?
Man kann sich das so vorstellen, der Körper, der braucht Energie. Und wenn wir Sport machen, dann braucht er die Energie relativ zügig und auch in relativ hohen Mengen. Mhm. Und da gibt es quasi eine Energiequelle, das ist das Kreatinphosphat. Und auf die Energiequelle greift er quasi zu, um quasi eine Belastung länger durchhalten.
Also das wollte ich gerade sagen. Lass uns da mal versuchen, so praktisch wie möglich im Beispiel zu bleiben. Heißt das, wenn ich Kreatin nehme und dann Bankdrücken gehe, dass meine Muskeln erst später übersäuern, dass ich mehr Wiederholungen schaffe und dadurch mehr Muskelaufbau generiere?
Ja, so ungefähr.
Okay.
Also man kann sich das quasi so vorstellen, dass wir versuchen maximal schnell 50, 60 Meter zu sprinten und irgendwann kommt so ein bisschen der Abfall und das liegt unter anderem daran, dass die Speicher quasi leer sind. Und wenn wir mit Kreatin die Speicher sättigen, dann können wir die Intensität ein bisschen länger durchhalten.
Okay, habe ich soweit verstanden. Grundsätzlich gibt es ja auch die Annahme, wer Muskeln aufbauen will, der wiederum muss möglichst viel von diesem Eiweißpulver in sich reinschaufeln, sage ich mal extra übertrieben. Was ist daran richtig oder falsch, dass ich Eiweißpulver brauche, wenn ich jetzt Muskeln aufbauen will?
Also grundsätzlich stimmt die Information, dass wir einen höheren Eiweißbedarf haben, wenn wir Muskeln aufbauen wollen. Und laut Wissenschaft liegt der wahrscheinlich so zwischen 1,6 und 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was wir zu uns nehmen sollen. Ich sag mal, irgendjemand wiegt 100 Kilo, der sollte optimalerweise 200 Gramm Eiweiß pro Tag essen, auch wenn es jetzt viel erscheint für manche.
Und das schaffe ich über die normale Nahrung nicht?
Genau, ich wollte es gerade sagen. Eiweißpulver ist eigentlich ein reines Bequemlichkeitssupplement, also das muss tatsächlich niemand nehmen, sondern man kann es auch, wenn man ein bisschen bewusst drauf achtet in der Ernährung und sowas wie Fischfleisch, Tofu, was auch immer, dann kann man es eigentlich auch über die Ernährung gut stemmen.
Haben es denn Vegetarier oder Veganer tatsächlich schwerer, wenn ich Muskeln aufbauen will beim Training, als Menschen, die Fleisch essen?
Grundsätzlich würde ich sagen, nein. Da kann man das auch sehr gut über die Ernährung steuern. Also bisher wurde das in einer Untersuchung gezeigt, wo sich Leute vegetarisch oder vegan sogar ernährt haben und die hatten halt diese 1,6 bis 2,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und das wurde verglichen mit einer Gruppe, die sich omnivor ernährt hat und am Ende des Tages gab es keine Unterschiede, was den Muskelaufbau angeht. Das heißt, wenn sich Leute dazu entscheiden, vegetarisch oder vegan zu essen und halt diese Schwelle von, sagen wir mal grob, 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, wenn sie die erreichen, dann gibt es wahrscheinlich keine großen Unterschiede.
Okay. Ja. Wo ist denn der Punkt erreicht, an dem du sagst, ab hier geht's nur noch mit Hilfe aus der Dose? Also wann komme ich nicht mehr dran vorbei, wenn ich gewisse Trainingsziele unbedingt erreichen will?
Könnte mir vorstellen, dass es irgendwann im Leistungsbereich, dass man vielleicht den Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt sind diese letzten 1, 2 oder 3%, die Supplements vielleicht nochmal irgendwie eine höhere Leistungsfähigkeit geben, dass man sagt, jetzt lohnt sich das nochmal, irgendwie darauf zurückzugreifen. Aber ich glaube, für die allgemeine Bevölkerung ist es halt super wichtig zu wissen, dass es bei den Nahrungsergänzungsmitteln, also das macht keinen Unterschied von, weiß ich nicht, 20, 30, 40%. Und man sollte sich vielleicht auch fragen, ob die restlichen Lebensumstände vielleicht einen viel größeren Hebel darstellen, wenn man die umstellt. Also wie viele Stunden schlafe ich? Wie ist mein Stressmanagement? Wie ist mein Training? Ob man da nicht einen viel größeren Hebel hat, um das Training noch viel effektiver oder die Leistungsfähigkeit noch viel effektiver zu haben.
Ja. Hast du in der Benutzung bei dir selbst vielleicht auch schon mal irgendwelche Nachteile bemerkt, so in Richtung Anwendung, Dosierung? Gibt es da Dinge, die man so falsch machen kann, dass sich das auch wirklich negativ auswirkt?
Definitiv. Man sollte sich auch wirklich an die Verzehrempfehlungen halten. Auch bei den vermeintlich sicheren Supplements kann es immer noch so sein, dass es individuelle Unterschiede gibt und manche kriegen dann, weiß ich nicht, Stress im Magen-Darm-Bereich oder Kopfschmerzen oder was auch immer. Bei mir ist es zum Beispiel so, mit Koffein merke ich, dass ich da relativ sensibel bin und so die Mengen, die empfohlen werden für eine Leistungssteigerung, die liegen so bei 3 bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und ich glaube, wenn ich irgendwie annähernd in Richtung 6 Milligramm gehen würde, dann wäre ich irgendwie ein Eichhörnchen auf Koks oder ein Flummi oder was auch immer. Ich würde auch wahrscheinlich vor lauter Kopfschmerzen sterben und würde die nächsten 3 Tage nicht mehr einschlafen können. Ja. Also ich bin relativ sensibel, was Koffein angeht. Genau, deshalb muss man ein bisschen individuell gucken. Und definitiv ist es so, dass man es bei bestimmten Supplements auch nicht übertreiben sollte. Also wir wissen zum Beispiel von Eisen, zum Beispiel bei weiblichen Athleten, könnte es zum Beispiel sein, dass die einen erhöhten Eisenbedarf haben oder dass die manchmal da ein bisschen defizitär sind. Wir wissen aber auch, dass zu viel Eisen kann auch schon wieder negativ sich auswirken aufs Herz-Kreislauf-System zum Beispiel. Also da muss man vorsichtig sein, ja.
Das heißt, du sagst also grundsätzlich auch als Sport- und Ernährungswissenschaftler, wenn ich vorhabe, irgendwas davon zu mir zu nehmen, reicht es dann, die Mengenhinweise auf dem Produkt zu befolgen oder sollte ich da dann nochmal, gerade wenn ich vorhabe, sowas über einen längeren Zeitraum zu nehmen, nochmal mit einem Arzt reden?
Ja, Arzt ist grundsätzlich eine sehr gute Idee. Ich würde definitiv nicht empfehlen, einfach wahllos mir sonst wie viel reinzuknallen oder zu konsumieren. Und ich würde auch den meisten empfehlen, gerade wenn es um die Mikronährstoffe geht, das sind Vitamine, Mineralstoffe, Mineralien und so weiter, erst messen und dann handeln. Und mit messen wäre dann zum Beispiel gemeint, dass man mal ein Blutbild macht und guckt, ob man auch wirklich defizitär ist und nicht einfach nur die Vermutung mit, ich fühle mich heute nicht so gut, wahrscheinlich habe ich einen Eisenmangel oder Kalziummangel und gebe mir mal extrem viel davon.
Ja, oder halt einfach auch diesem Glauben anheimgefallen ist, wenn ich mir nur genug von diesen Produkten reinhaue, dann sehe ich ganz von alleine aus wie ein Modellathlet. Das ist ja auch Quatsch.
Ja, 100%ig.
Gibt es irgendeine Möglichkeit zu erkennen? Wir haben eingangs über diese Flut von Werbung gesprochen, die da teilweise auf uns einprasselt, auch über die sozialen Medien. Gibt es irgendeine Möglichkeit, da zu erkennen, welche Produkte überhaupt was taugen, welcher totaler Quatsch sind? Hast du Empfehlungen, gibt es eine Möglichkeit, das irgendwo gegen zu checken, weil es ist ja einfach echt sau viel.
Es gibt tatsächlich nicht super viele Institutionen im Vergleich zu wie viele Supplements es gibt. Und vielleicht auch nochmal als Hintergrund, es ist zum Beispiel so, dass Arzneimittel, die müssen wirklich getestet sein vorher. Und bei Supplements ist es eher so, die müssen halt registriert sein, aber die unterlaufen jetzt nicht groß Testungen auf Sicherheit und sonst was. Das ist auch nochmal ein Punkt, wo man vielleicht ein bisschen dann Vorsicht walten lassen sollte. Und es gibt in Deutschland die sogenannte Kölner Liste. Da sind Produkte drauf, die quasi getestet wurden. Also die Unternehmen haben sich dann dazu entschieden, dass sie ihre Produkte einmal durchtesten lassen, was für die ja auch ein Kostenaufwand ist. Und die werden dann quasi darauf untersucht, ob da noch irgendwelche anderen Substanzen drin sind. Und im Englischen gibt es ein Äquivalent dazu, das heißt Informed Sports. Und es gibt noch eine englische Seite, die heißt examine.com. Und das sind auch unabhängige Wissenschaftler, die quasi Supplements auf ihre Wirkung getestet haben. Und da kann man sich auch so ein bisschen orientieren. Ansonsten so ein bisschen hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat jetzt auch quasi so eine Sporternährungsgruppe. Da kommt ab und zu mal was, da könnte man auch mal nachgucken. Das wären jetzt so die Anlaufstellen, die mir gerade in den Kopf kommen.
Okay, also es gibt Möglichkeiten, euch zu informieren über das, was da so an Sportsupplements, an Nahrungsergänzungsmittel, Werbung auf euch einprasselt möglicherweise. Ihr könnt nachgucken, ob das Zeug getestet ist oder nicht. Und grundsätzlich können wir festhalten, Supplements können einen gewissen Effekt haben, aber wer sie grundsätzlich liegend auf dem Sofa zu sich nimmt, sollte sich davon keine Wunder erhoffen. Habe ich, glaube ich, richtig verstanden.
Hast du perfekt zusammengefasst.
Danke dir, Tim, Sport- und Ernährungswissenschaftler, der sich mit dem Thema auskennt, Personal Trainer. Hast du sonst vielleicht noch einen guten Tipp für uns alle, womit wir uns ein bisschen fitter fühlen können in diesem Frühling, der sich irgendwie spaßeshalber so nennt, der aber immer noch sich mehr nach Winter anfühlt?
Einfach rausgehen, ein paar Schritte sammeln, Sonne genießen. Sonne ist vielleicht auch noch ein guter Punkt. Jetzt die Vitamin-D-Produktion wieder anschaufeln. Ja. Versuchen vielleicht eine Sportart zu finden, die einen Spaß macht. Das wäre vielleicht ein Start.
Die alte Sache mit dem inneren Schweinehund. Ich danke dir, Tim, wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.
Also die meisten von uns können ja eigentlich ganz gut auf diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel verzichten und wenn wir sportlich sind, dementsprechend auch ohne Sportsupplements leben. Das geht also schon, aber verlockend sind die versprochenen Muckis aus der Tüte irgendwie schon, die uns vor allem auf den Social-Media-Plattformen unter die Nase gerieben werden. Dieses leise ins Ohr Geflüster, dass wir theoretisch unser Training damit doch sicher noch voll gut boosten könnten. So ein bisschen Eiweiß Pulver hier, ein bisschen Kreatin oder Aminosäuren da. Nur ist das überhaupt grundsätzlich eine gute Idee? Oder können Nahrungsergänzungsmittel unserer Gesundheit sogar schaden? Sprechen wir jetzt mal drüber und zwar mit Claudia Osterkamp. Sie ist Ernährungsberaterin und Expertin für Sporternährung. Hallo.
Hallo.
Jetzt als jemand, der vielleicht nicht 5 Tage die Woche ins Gym rennt und pumpt, sondern eher mal so hin und wieder trainiert. Wann ergibt das überhaupt Sinn für mich, an Supplements zu denken?
Also ich glaube, dass es da gar nicht so sehr darauf ankommt, wie viel man jetzt letztendlich trainiert. Ich glaube, der entscheidende Punkt für Supplements ist eigentlich immer der, betreibe ich den Sport, weil ich ein Leistungsziel habe? Dann ist es ja nicht just for fun sozusagen. Also macht natürlich trotzdem Spaß, klar. Aber man arbeitet halt auf ein bestimmtes Ziel hin. Mhm. Oder ich will eben aus meinem Training das Maximum rausholen. Wenn wir es jetzt mal auf Muskelaufbau beispielsweise beziehen, wenn ich das Krafttraining wirklich deswegen mache, weil ich eben auch aus den Trainingszeiten, die ich da habe und die Trainingsreize, die ich da setze, dass ich da sozusagen auch das maximale Ziel oder die maximale Muskelmasse rausholen will, dann kann man auch über Supplements durchaus nachdenken.
Okay, also würdest du sagen, schon mal als grundsätzliche Unterscheidung, es kommt durchaus auch auf die Sportart und meine Ziele an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in erster Linie was für mein Cardio tun möchte und 3-mal die Woche laufen gehe, dann brauche ich es eher nicht, als wenn ich Muskeln aufbauen will.
Ich würde so sagen, wenn ich den Sport, also den Muskelaufbau jetzt zum Beispiel mache oder auch das Cardio-Training mache, weil ich was für meine Gesundheit machen will, dann brauche ich keine Nahrungsergänzungsmittel, die jetzt mich besonders schnell machen oder eben um da sozusagen das Maximum rauszuholen. Da wird es mir ja dann beim gesundheitlichen Aspekt, geht es ja eigentlich in erster Linie darum, dass ich einfach gesund und so eine Generalfitness habe. Und da würde ich jetzt sagen, muss man sich über Supplemente eigentlich keine Gedanken machen.
Okay. Wie viel Wissenschaft steckt denn mittlerweile drin in den ganzen Drinks, Pillen und Pülverchen?
Das kommt auf die Firma an. Da musst du mal die Firmen fragen, was sie sich dabei überlegt haben. Also grundsätzlich kann man sagen, dass der Bereich der Sporternährung schon, also wenn man jetzt mal weltweit die Forschungstätigkeit anschaut, schon explodiert ist in den letzten 20 Jahren. Es ist unglaublich viel, was da an Forschungstätigkeit ist. Und gerade wenn man jetzt über den Muskelaufbau beispielsweise spricht, also gerade der Muskelproteinstoffwechsel zum Beispiel, da hat sich schon viel getan. Und ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt über die Maßnahmen sprechen, die vielleicht wichtig sind, um aus dem Krafttraining, das ich mache, den maximalen Effekt rauszuholen beim Muskelaufbau jetzt mal, also richtig beim Muskelwachstum oder auch bei der Kraftentwicklung, dann glaube ich schon, dass es inzwischen ein paar ganz gute, auch wirklich evidenzbasierte Empfehlungen gibt, an denen man sich mal orientieren kann.
Wie schmal ist denn da überhaupt der Grad zwischen Supplements und Doping?
Also Supplements sind kein Doping. Ne? Also es ist ganz, also da würde ich schon sagen, das ist klar geregelt. Also Nahrungsergänzungsmittel, das sind ja Lebensmittel. Das heißt, die Substanzen, die dort drin sind, die sind frei verkäuflich und sind eben als Lebensmittel einsortiert. Und also ein Eiweißpräparat jetzt beispielsweise, das ganz normal ein paar Aminosäuren enthält, da ist nicht eine Substanz dabei, die jetzt verboten wäre. Das Problem, das vor allem Sportler haben, die mit Dopingkontrollen rechnen müssen, die müssen schon ein bisschen aufpassen bei der Auswahl ihrer Präparate, dass sie eben keine Nahrungsergänzungsmittel erwischen, in denen pharmakologisch wirksame und vor allem verbotenen Substanzen eben enthalten sind. Es gibt eben tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel, die solche Substanzen enthalten, obwohl sie nicht enthalten dürften. Also ja, verboten ist es, ne, ganz klar. Gab ja jetzt gerade sehr aktuell vom Bundesverbraucherministerium, die haben jetzt gerade 2021 war das im Dezember, mal sich die Pre-Workout-Booster vorgeknöpft und mal untersucht. Das sind ja auch Nahrungsergänzungsmittel, die frei verfügbar sind und eben auch als Lebensmittel sozusagen eben frei verkauft werden können. Und da waren immerhin 44,8% der untersuchten Pre-Workout-Booster tatsächlich mit gesundheitsgefährdenden Stoffen versetzt und hätten gar nicht sozusagen in den Vertrieb gehen dürfen.
Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich als Konsument werde ja teilweise zugeblasen von allen Seiten mit den tollsten Pillen und Pülverchen, die ich da zu mir nehmen soll. Wie kann ich denn da einen Überblick behalten, was jetzt okay für mich ist und was vielleicht auf so eine Liste rutscht, von der du gerade gesprochen hast?
Also das Problem ist tatsächlich, dass eben der Nahrungsergänzungsmittelmarkt sehr schlecht kontrolliert ist von den Behörden. Also es ist einfach, denke ich mal, ein Problem der Möglichkeiten, diesen Riesenmarkt zu kontrollieren. Und das Problem ist eben, dass diese gefährdeten oder diese gefährlichen Substanzen, die ja auch gar nicht drin sein dürfen, eben sehr häufig gar nicht deklariert sind. Also wir können das hinten gar nicht lesen, weil die Hersteller ja auch selber wissen, dass sie das nicht in Verkehr bringen dürften.
Gibt es denn grundsätzlich welche, wo du sagst, die kann man am ehesten empfehlen, da kann man wenig mit falsch machen, wenn wir jetzt mal von Kreatin reden oder von Eiweiß, also Proteinprodukten oder von Ashwagandha-Pillen, da ist ja auch viel im Augenblick so drüber zu lesen.
Also ich würde jetzt immer mal überlegen, ich mache ein Krafttraining und ich möchte aus meinem Krafttraining, das ich da mache, und das muss natürlich regelmäßig sein, das Maximale, den maximalen Effekt rausholen. Also vielleicht mal ganz am Anfang gestellt auch, also Krafttraining ist das Notwendige, damit ich Muskeln aufbauen kann. Ich kann mir Muskeln tatsächlich nicht hinessen. Und also jedenfalls nicht über Nahrungsergänzungsmittel, sagen wir es mal
schade.
So. Ja, genau.
Geht nicht liegend auf dem Sofa.
Nee, das ist tatsächlich schwierig. Man muss tatsächlich das Krafttraining machen. Und das gerade Anfänger, die jetzt neu anfangen und so ein Krafttraining regelmäßig eben machen. Das ist eben auch wichtig. Nicht einmal reicht natürlich nicht, sondern es wirklich regelmäßig machen und es auch auf Muskelaufbau entsprechend ausgerichtet ist. Die werden Muskulatur zulegen, also sie werden da Effekte merken, unabhängig davon, ob ihre Ernährung da jetzt optimal ist oder nicht. Wer aber jetzt eben den nächsten Schritt geht und sagt, ich will das Maximum da rausholen und vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung im Muskelaufbautraining hat. Es ist ja so, je länger ich dabei bin, desto schwieriger wird es ja auch weitere Muskeln aufbauen zu können. Da kann man sich schon Gedanken über die Ernährung machen und ich würde jetzt drei große Bereiche eigentlich sehen. Das eine ist auf jeden Fall das Thema Eiweiß, sich damit zu beschäftigen. Also es kommt auf die Eiweißmenge an und vor allem die Eiweißverteilung über den Tag. Das ist etwas, was tatsächlich Effekte bringt und wo es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Der zweite Bereich ist die Energieversorgung. Also man darf kein zu großes Energiedefizit haben. Man braucht Energie für den Baustoffwechsel. Also ich muss ja, der Körper muss Energie aufwenden, um dieses Eiweiß verstärkt dann eben auch in Muskelprotein umzuwandeln. Das kostet Energie, deswegen muss die Energieversorgung einigermaßen gut sein und das darf nicht viel, viel zu wenig sein. Das bremst also auch. Und der dritte Bereich, den ich dann sehen würde, allerdings erst, wenn diese ersten zwei genannten Aspekte passen, wäre dann tatsächlich das Kreatin. Das kann dann noch so einen kleinen Add-on obendrauf bringen. Und dann kommt aus meiner Sicht erstmal ganz, ganz lange nichts.
Okay. Gibt's da auch grundsätzlich Gender-Unterschiede? Also gibt's unterschiedliche Produkte für unterschiedliche Geschlechter, die dann unterschiedlich wirken oder kann jeder alles nehmen?
Also was den Eiweißstoffwechsel angeht, scheint es keine Unterschiede zu geben. Also ich meine, man muss immer sagen, dass natürlich Frauen generell, generell und im Sport im Speziellen natürlich auch einfach absolut untersucht sind. Also es gibt kaum Studien zu Frauen. Die Studien werden eben oder sind bisher eben überwiegend bei Männern gemacht. Und bisher haben wir es ja so gemacht, dass man gesagt hat, okay, wenn es bei Männern so ist, dann wird es bei Frauen auch so sein. Wir wissen, dass es natürlich Unterschiede gibt. Beim Eiweißstoffwechsel scheint es bisher keine Hinweise darauf zu geben. Also von so her kann man die Eiweißempfehlungen, glaube ich, für Frauen auch nehmen. Auch beim Kreatin sind bisher jedenfalls keine Genderunterschiede bekannt und bei der Energie an sich auch nicht. Inwieweit jetzt der Zyklus zum Beispiel eine Rolle spielt, also dass man in der follikulären Phase eventuell das Training ein bisschen anders macht als in der lutealen Phase, da fehlen noch so ein bisschen die Studien, um das wirklich einwandfrei zu sagen. Es gibt aber ja viele Frauen, die auch von sich aus sagen, sie merken den Unterschied. Und dann macht es auch absolut Sinn, individuell eben das Training auch anders aufzubauen.
Okay, heißt also unterm Strich auch hier, wer von euch sich für Sportsupplements interessiert und eventuell überlegt, das mal auszuprobieren, sollte das nicht völlig unbedarft tun. Es gibt Möglichkeiten, sich zu informieren. Das würdest du auch empfehlen, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Claudia Osterkamp, mit ihr haben wir drüber gesprochen, Ernährungsberaterin und Expertin für Sporternährung. Danke dir für deine Tipps und dein Wissen hier in Deutschlandfunk Nova.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Also, sich gut informieren, keinen Mist kaufen und auf jeden Fall genau hingucken, wie viel von Sportsupplements zu viel des Guten ist. Hier gilt nicht, viel hilft viel. Dann können die Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sein, nehmen müssen, muss die aber niemand. Bewegt euch, geht raus, tut was für euch, das ist ein guter Anfang. Ihr könnt ja nebenbei Podcast hören, diesen hier zum Beispiel.
Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova, ab 21.